Guten Morgen und herzlich willkommen zur Radioandacht. Mein Name ist Annika Klappert und ich bin Pastorin der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Toronto, Lakeshore Boulevard West. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Mit diesem Satz beginnt einer der bekanntesten und zugleich unruhigsten Psalmen der Bibel. Psalm 139. Wenn ich diesen ersten Vers höre, dann bin ich gefühlsmäßig manchmal zwischen zwei ganz unterschiedlichen Empfindungen gefasst. Auf der einen Seite spüre ich Geborgenheit. Ich bin nicht allein. Gott ist da, kennt mich so, wie ich bin. Ganz gleich, was ich gerade tue oder denke. Auf der anderen Seite, wenn ich ehrlich bin, da ist auch ein Gefühl von Beobachtetwerden, dem ich nicht entkommen kann. Fast als gäbe es keinen Ort mehr, an dem ich für mich sein könnte. Bevor ich dieser Spannung nachgehe, möchte ich Ihnen nun den ganzen Psalm einmal in Ruhe vorlesen. In der Übersetzung Martin Luthers. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so ist auch die Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich gemacht ward, da ich gebildet ward unter der Erde. Deine Augen sahen mich an, da ich noch unbereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihrer so eine große Zahl? Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein denn des Sandes. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Ach Gott, dass du tötetest die Gottlosen und die Blutgierigen von mir weichen müssten. Denn sie reden von dir lästerlich, und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Ich hasse, ja Herr, die dich hassen, und es verdrießt mich an ihnen, dass sie sich wider dich setzen. Ich hasse sie im rechten Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und prüfe mich, und erfahre, wie ich's meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Was für ein Bogen sich hier spannt, liebe Zuhörende. Am Anfang ist da, wie schon angesprochen, dieses Gefühl von Geborgenheit. Gott weiß, wann ich sitze und wann ich aufstehe. Er versteht meine Gedanken, noch bevor ich sie selbst zu Ende gedacht habe. Und doch, wenn ich mir vorstelle, was diese Verse für Menschen bedeuten, die gerade zweifeln, die vielleicht sogar etwas vor Gott verbergen wollen, dann verstehe ich auch die andere Seite. Dann kann sich diese Allgegenwart Gottes auch eng anfühlen, wie ein Netz, aus dem es kein Entkommen gibt. Aber trotzdem frage ich mich, ist das nicht genau das, worum wir eigentlich immer bitten sollten, dass Gottes Geist um uns herum ist und uns führt, selbst dann, wenn wir uns fern von ihm fühlen. Wenn ich mir vorstelle, wer diesen Psalm geschrieben hat, der Überlieferung nach war es der König David, auch wenn die Sprache eher auf eine spätere Zeit hindeutet, dann ergibt vieles einen tieferen Sinn. Ich stelle mir vor, wie David auf der Flucht vor dem Zorn Sauls war, sich in den entlegensten Winkeln verstecken musste, um nicht gefunden und getötet zu werden. Sich in so einer Situation daran zu erinnern, dass es keinen Ort auf dieser Erde gibt, den Gottes Liebe nicht erreichen kann, das muss für ihn ein echter Trost gewesen sein. Es gibt keine Lage, die so dunkel und auswegslos sie sich auch anfühlt, außerhalb Gottes Reichweite läge. Er ist bereit aufzuräumen, was immer sich an Schmutz in Kopf und Seele angesammelt hat, noch bevor wir überhaupt wagen, um Hilfe zu bitten. Und dann kommt meine Lieblingsstelle. Hier beschreibt der Beter, wie Gott ihn im Mutterleib geformt hat. Gott wird wie ein Weber beschrieben. Stellen Sie sich vor, wie er das Garn oder die Wolle auswählt, die Farben, die Form von Leib und Seele, lange bevor sich beides überhaupt zu formen beginnt. Für mich bedeutet das, bevor ich selbst wusste, wer ich bin, da hat Gott mich schon gekannt. Ich bin wunderbar gemacht. Was für ein liebevoller Blick auf mich selbst, durch die Augen der Liebe Gottes. Und dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt der Hammer. Plötzlich kippt die Haltung des Beters von Lobpreis und Dank in Hass auf andere Menschen. Also nicht nur ein bisschen sauer sein oder sich mal ärgern. Nein, da steht, er bittet Gott, die zu töten, die Böses tun und die sich nicht an seine Gebote halten. Er selbst nennt sich jetzt Gottes Verbündeten und die anderen seine Feinde. Ich gebe zu, mich überrascht diese unverhohlene Sprache in einem Gebet jedes Mal aufs Neue. Zwei Gedanken helfen mir, mit diesen Versen zu leben. Erstens, es gibt keine falschen Gefühle vor Gott. Wir dürfen herausschreien vor ihm, wenn wir am verletzlichsten sind. Es ist uns erlaubt, im Gespräch mit unserem Schöpfer Gefühle von tiefer Not, von Verrat, ja sogar von Hass und Rache auszusprechen. Zweitens, anstatt diesen Gefühlen nachzugehen und jemandem aktiv zu schaden, übergibt der Beter sie hier an Gott und erbittet ihn, das Richten der Gottlosen selbst zu übernehmen. Das bewahrt ihn und uns davor, Dinge zu tun, die wir später vielleicht sehr bereuen würden. Und mir gefällt auch, dass der Hass in diesem Gebet nicht das letzte Wort behält. Denn nachdem der Beter seinem Zorn Raum gegeben hat, endet das Gebet tatsächlich in einer selbstkritischen Haltung. Erforsche du mich, Gott, sagt er, nicht die anderen. Prüfe mein Herz. Zeige mir auf, ob ich selbst vielleicht dahin komme, auf einem bösen Weg zu enden. Das Gebet, das mit der Erforschung des Beters durch Gott begonnen hat, das endet auch dort. Und was sich zu Beginn vielleicht für manchen von uns noch wie eine Überwachungssituation angefühlt hat, entpuppt sich jetzt am Ende als genau das Gegenteil. Denn der Beter vertraut sich ja Gott an, in seinem ganzen Sein, und bittet um eine ehrliche Rückmeldung. Das heißt, er setzt sich diesem Blick Gottes aus und erwartet, dass dieser voller Zuneigung und Liebe und Barmherzigkeit ist. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Gott, du erforschst mich und kennst mich. Du weißt um meine hellen Gedanken und um die, die dunkel sind, manchmal sehr dunkel, und die ich lieber verstecken würde. Du warst da, als ich noch nicht wusste, wer ich bin. Und du bist und bleibst da, wenn ich mich frage, wohin ich gehöre. Wenn mich Zorn oder Wut überwältigen, dann hilf mir, sie dir abzugeben, anstatt sie an anderen auszulassen. Und wenn ich mich verstecken will, weil ich an deiner Liebe und Güte zweifle und an deinem Plan für mein Leben, dann erinnere mich daran, dass deine Liebe mich überall findet. Erforsche mein Herz, Gott, und leite mich auf deinem Weg. Heute und alle Tage. Amen. Das war die Radioandacht der Martin-Luther-Kirche. Weitere Informationen zu uns und zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf martinluther.ca. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.